Niemand möchte von müden Chirurginnen operiert werden. Das ist auch unser aller Recht. Wenn jetzt jemand fragen würde, würden Sie der Operation zustimmen? Der Arzt hat keine Stunde geschlafen, die Ärztin auch nicht. Soll das trotzdem stattfinden, würden wir alle Nein sagen. Und warum ist es uns dann egal, wie politische Mandatsträgerinnen durch ihre Arbeit kommen?
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Wer macht's noch? Warum wir über Mental Health in der Politik reden müssen. Ein Gespräch mit den Autorinnen Tanas Falaknas und Cecile Weidhofer. Ihr seid goldrichtig bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze und mit dieser Folge melden wir uns offiziell zurück aus unserer Sommerpause. Und auch im politisch-medialen Betrieb ist der Sommer so langsam durch. Spätestens mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag. Doch bevor sich der Alltag wieder Bahn bricht und ein politisches Aufregerthema das nächste jagt, wollen wir uns hier und heute einem Thema widmen, das häufig zu kurz kommt, das aber extrem wichtig ist für das Gelingen unserer Demokratie und für das Wohlergehen derjenigen, die darin politische Verantwortung tragen. Es geht heute um Mental Health, also psychische Gesundheit in der Politik. Und das nicht nur in einem engeren Sinn für die Bundeshauptstadt Berlin, sondern auch für Abgeordnete oder Führungspersönlichkeiten auf anderer Ebene, vom Gemeinderat und der Bürgermeisterin bis hin ins Europaparlament. Wie genau Politikerinnen und Politiker dort umgehen mit der gesundheitlichen Belastung, die politisches Engagement teils mit sich bringt, das verrät eine ehrliche und schonungslose Analyse, die vor wenigen Wochen im Verlag Herder erschienen ist. Die beiden Autorinnen Tanas Falaknas und Cecile Weidhofer kennen das System, das an seine Limits gerät, aus eigener Erfahrung. Und sie haben sich gerade deshalb daran gemacht, einen Wegweiser für eine gesündere Zukunft zu entwickeln. Dafür haben sie mit Menschen gesprochen, die auf allen politischen Ebenen Mandate innehaben, dazu mit Fachleuten und mit Menschen, die den Schritt aus der aktiven Politik bereits hinter sich haben. Denn wenn Burnout, Stress oder die psychische Belastung von politisch Aktiven Tabuthemen bleiben, dann hat das Folgen für unsere Demokratie. Wenn sich immer mehr Politiker und Politikerinnen aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, stellt sich die Frage, wer sich überhaupt noch engagiert und wer bleibt. Tanas Falaknas ist Trainerin und Moderatorin für Diversity und Frauen in der Politik. Zu ihren Schwerpunkten zählen parteiinterne Strategien zur Gewinnung von Frauen für die Kommunalpolitik. Sie war 5 Jahre lang kommunale Mandatsträgerin für die SPD in Berlin-Pankow und darüber hinaus viele Jahre parteipolitisch aktiv. Cecile Weidhofer ist Director bei der EAF, der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, in Berlin, einer unabhängigen, gemeinnützigen Forschungsorganisation für Chancengleichheit, Diversity und moderne Führung. Und Cecile Weidhofer arbeitet seit vielen Jahren zum Thema Gleichstellung in Politik und Verwaltung. Zuvor war sie kommunal und parteipolitisch für die FDP in Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Ihr gemeinsames Buch »Wer macht's noch? Warum wir über Mental Health in der Politik reden müssen« ist 2026 im Herder Verlag erschienen. Frau Falaknas, Frau Weidhofer, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Politikerinnen und Politiker begegnen uns zumeist in ihrer Rolle und in ihrer Funktion als Verantwortungsträger, also aus einer gewissen Distanz heraus. Was dürfte uns Außenstehende, die Politik eher nur aus den Medien kennen, wohl am meisten überraschen, wenn wir wüssten, wie Politik ganz praktisch im Alltag und von innen betrachtet funktioniert?
Ich würde vielleicht mit einer Anekdote anfangen. Vor 10 Jahren war ich ja Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und habe an fahrenden Abend ein Plakat unter dem Arm gehabt und ich wollte meine Plakate aufhängen und dann kommt jemand vorbei und beobachtet mich, das Plakat, merkt, dass es dieselbe Person und fragt total verblüfft, wie? Haben Sie kein Team, der das für Sie machen kann? Nein, also es läuft unglaublich viel ehrenamtlich ja in politischen Strukturen, aber diese Vorstellung, dass Parteien eine große Maschinerie haben und Leute haben, die flyern, die Plakate aufhängen, das ist vielleicht eine andere Seite der Geschichte, die man natürlich nicht kennt.
Frau Falaknas, Sie haben genickt. Es geht Ihnen wahrscheinlich ähnlich wie das, was Frau Weidhofer gerade gesagt hat, oder?
Ja, genau. Ich habe dir gerade zugehört, Cecile. Das hat mich auch ein Stück weit daran erinnert, wie wenig wir doch wissen zwischen der Trennung Hauptamtlichkeit, Ehrenamtlichkeit. Meine ersten Berührungspunkte in der Politik waren zur Schulzeit in Münster und ich sollte ein Referat halten in der Schule, wo die Parteiprogramme damals für die Kommunalwahl vorgestellt worden sind. Und ich habe dann unter anderem ein SPD-Büro aufgesucht, damals als Schülerin. Stadion, bin rein, habe dort 5-6 Leute sitzen sehen und dachte, das sind alles Prominente, die nur ich nicht kenne, die wirklich auch sehr viel Geld verdienen, wie es ja auch in den Medien oft auch nochmal deutlich oder zumindest suggeriert wird. Ich bin rein in diese Sitzung, bin ganz schnell wieder raus, um bloß auch niemanden zu stören. Und heute natürlich als politisch aktiver, denkender Mensch mit Einblicken weiß ich, das war eine Ortsvereinsitzung, wo eben Ehrenamtliche neben der Care-Arbeit, die sie sonst zu erledigen haben, neben ihren anderen beruflichen Verpflichtungen einfach viel Zeit verbringen, um eben ihr Leben vor der Haustür besser zu machen. Und das sind oft Momente, wo ich glaube, dass uns Einblicke fehlen, wie Politik eigentlich funktioniert und wie viele Menschen, und das sind ja die Mehrzahl der Menschen, Politik doch unentgeltlich auch machen, weil sie eben für eine Sache brennen und ein Thema voranbringen wollen.
Mental Health als Thema, so ganz grundsätzlich, also der offene Umgang mit psychischen Erkrankungen und die eigene psychische Gesundheit, das waren ja lange in unserer Gesellschaft Themen, über die nicht viel geredet wurde oder die so ein bisschen weggedrückt wurden oder am Rand standen. Über zu lange Arbeitstage und hohe Arbeitsverdichtung hört man andererseits auch natürlich aus anderen Branchen. Worin besteht Ihrer Meinung nach besonders die Herausforderung, wenn wir über Mental Health in der Politik sprechen? Oder anders gefragt, was hat Sie denn bewogen, dazu jetzt ein Buch zu schreiben und das mal genau unter die Lupe zu nehmen, Frau Fallegnas?
Ich glaube, eine unserer Grundmotivationen war eben deutlich zu machen, dass das ein hochgesellschaftspolitisches Thema ist und ein Thema, was uns wirklich alle betrifft. Ja, und da waren wir uns in der Auseinandersetzung im Buch auch einig. Natürlich gibt es andere Bereiche auch, wo Menschen vom Burnout betroffen sind, eben auch an ihre Grenzen kommen. Hier nochmal Stichwort Pflege, Pflegekräfte, Menschen aus dem Medizinbereich auch nochmal stark hervorgehoben. Alleinerziehende Eltern, die neben all dem, was sie sonst zu bewältigen haben, auch drei Jobs zeitgleich wuppen müssen. Aber, jetzt kommt das große Aber, in der Politik werden Entscheidungen getroffen, die uns alle angehen. Niemand möchte, so haben wir es auch im Buch gesagt, von müden Chirurginnen operiert werden. Das ist auch unser aller Recht. Wenn jetzt jemand fragen würde, würden Sie der Operation zustimmen? Der Arzt hat keine Stunde geschlafen, die Ärztin auch nicht. Soll das trotzdem stattfinden? Würden wir alle Nein sagen? Und warum ist es uns dann egal, wie politische Mandatsträgerinnen durch ihre Arbeit kommen? Vielleicht nicht egal, aber warum ist das nicht allzu sehr sichtbar? Und da haben wir eben die Auffassung, dass wir mehr über mentale Gesundheit in der Politik sprechen müssen, weil die Entscheidungen, die dort getroffen werden, unser Leben betreffen und alle betreffen und es daher ein hoch kollektives Thema ist.
Und ich glaube auch zur Ergänzung, dass wir auch auch selbst unmittelbar betroffen waren. Also wir waren beide lange politisch aktiv, bis es nicht mehr ging. Das heißt, wir wissen auch, welche Perspektive einfach fehlen, ja, wenn Menschen sich zurückziehen, weil sie einfach nicht mehr können, nicht weil sie nicht mehr wollen, sondern weil sie nicht mehr können. Und das können wir uns überhaupt nicht leisten heutzutage, ja, dass wir auf Potenzial, auf Perspektive verzichten.
Ich nehme auch generell so ein ganz verzerrtes Bild von Politik wahr, ne? So dieses die da oben Ding geht ja wirklich schon, wie es eingangs gesagt hat, bei der Bürgermeisterin los und so nach dem Motto, die macht ja nur ihre eigenen Interessen und die macht sich die Taschen voll und so. Und ich glaube, auch gegen diese unangenehme Grundstimmung anzukommen, ist für sie auch eine Schwierigkeit.
Absolut. Und deswegen war es uns auch im Buch auch so wichtig, nicht nur prominente VertreterInnen, Ricarda Lang, Heidi Reichneck, Peter Tauber, Michael Roth und so weiter zu Wort kommen zu lassen, sondern auch wirklich immer wieder den Blick auf die kommunale Ebene zu lenken. Denn dort entscheiden sich Menschen, Parteimitglieder zu werden. In der Basis, wenn die Basis nicht stimmt, wenn da schon die Frage, wer macht's noch im Raum steht, und die steht in vielen, vielen Gemeinden derzeit wirklich im Raum, dann haben wir auf hoherer Ebene irgendwann mal ein Problem. Es wird sich wahrscheinlich, zu dem Entschluss sind wir auch gekommen, immer 600, 700 Leute melden, die sagen, ich habe Lust auf Bundestag. Das ist gar nicht unser Problem. Aber wer sind diese Leute, die sich dann melden? Unser Ziel sollte doch sein, im Vornherein so viel Vielfalt auch zu ermöglichen, so viele verschiedene Sichtweisen eben auch von Menschen, die nicht immer als sehr stark durchsetzungsfähig deklariert werden, dass wir denen auch den Einstieg ermöglichen, damit der Aufstieg auch gelingen kann. Und da sehen wir jetzt schon Kommunen, die BürgermeisterInnenstellen ausschreiben müssen. Da sehen wir jetzt schon Parteien, die sagen, wir schaffen es nicht, unsere Vorstände eben auch zu besetzen. Und das ist tatsächlich etwas, was uns Sorge bereitet.
Sie bezeichnen ja das ganze Thema sehr treffend als demokratische Infrastrukturfrage. Das heißt also, wenn wir nicht auf Mental Health achten in der Politik, dann wird uns irgendwann das Personal nicht nur abhanden gehen, sondern auch die ganze demokratische Infrastruktur wackeln.
Ja, definitiv. Ja, so wie betrachten diese drei Ebenen in diesem Buch, ne? Also ganz das, was auch Danas vorher gesagt hat. Also diese Dauerstress, Schlafmangel, das macht was mit uns. Also wir wissen, das ist wissenschaftlich belegt, dass wir schlechtere Entscheidungen treffen, weil wir anders urteilen, weil wir reizbarer sind, weil wir nicht mehr empathisch sind, weil wir nicht mehr abwägen können, ja. Und das ist aber genau das, was man in der Politik braucht. Man braucht Kompromisse. Man muss in der Lage sein, sich in anderen Menschen zu versetzen. Und das heißt, die Entscheidungen, die die Menschen treffen, werden schlechter für uns alle als Gesellschaft. Dann als zweiter Ebene bleibt immer diese Frage, na gut, wer macht das noch? Nur die Harten, ja, die Harten kommen in den Garten. Das sind immer die Sprüche, die man immer wieder hört. Ja, du brauchst ein dickes Fell, du brauchst, als wäre es eine Grundvoraussetzung, um überhaupt, ja, weiterzukommen in der Politik, ja. Das heißt, das schließt so viele Menschen aus, die so nicht sind oder nicht so sein können, vielleicht weil sie auch chronische Krankheiten haben oder wie auch immer. Und im Endeffekt, ja, was sagt das über unsere Institutionen aus, wenn nur diese bestimmten Menschen vertreten sind oder wenn es gar keine Menschen gibt, die das machen. Also deswegen ist das eine sehr starke Auswirkung auf unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, wie Politik einen sich auch fühlen, also und wie sie auch körperlich und seelisch durch den Tag gehen, ja.
Vielleicht auch nochmal für die ZuhörerInnen, um das eben auch nochmal einzugrenzen. Das Durchschnittsalter bei der SPD und bei der CDU/CSU liegt bei 60, 61 Jahren. Das sind, glaube ich, auch nochmal Zahlen, die einen auch nochmal vor Augen führen. Auch Parteien werden älter. Vielleicht haben wir jetzt noch das Privileg, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen eben MandatsträgerInnen haben. Aber 20 Jahre nach vorne gedacht, wird es tatsächlich dann auch für uns alle schwieriger. Und egal in welcher Partei wir sind, Cecile, wir sind ja eh schon eine sozialliberale Koalition, die inhaltlich vielleicht in einigen Fragen nicht überall Übereinstimmung hat, aber wir sind uns einig als DemokratInnen, dass wir wollen, dass demokratische Parteien eine Zukunft haben und dass es auch in 20 Jahren Menschen gibt, die genauso viel eintreten, wie es eben Austritte durch Tod oder durch Wegzug oder eben durch Mandatsniederlegung oder auch Mitgliedschaftsniederlegung gibt. Und das ist gerade derzeit noch nicht ganz in Relation.
Aber auch also dieses Aspekt, also warum sind uns die Parteien auch so wichtig, die demokratischen Parteien? Wobei wir natürlich auch sehen, auf kommunaler Ebene und auch das ist in Sachsen auch wirklich der Fall, es gibt immer mehr Parteilose, auch in Räten. Also man muss nicht unbedingt Parteimitglied sein, um überhaupt ein kommunales Mandat zu haben. Aber dann in den Landtagen, im Bundestag, da wo Gesetze verabschiedet werden, da sind nur Parteimitglieder. Und deswegen ist es uns wichtig, aktuell sind Parteien nicht das Rückgrat der Demokratie und deswegen ist uns dieser Aspekt auch sehr wichtig, wobei Engagement natürlich auch sehr, sehr breit gedacht und wertgeschätzt werden sollte.
Lassen Sie uns mal drüber sprechen, wie das konkret gelingen kann mit dieser Zukunft. Ein Satz aus Ihrem Buch ist, Politik kann krank machen, muss es aber nicht. Welche präventiven Maßnahmen wären denn nötig, damit es nicht zu Erkrankungen kommt? Einerseits, welche Verantwortung tragen Einzelne für sich und für die eigene Balance zwischen Amts- und Privatleben? Und andererseits, welche Veränderungen wären nötig auf der Ebene des Systems Politik? Frau Weidhofer?
Ja, es ist wirklich immer die Frage, wer ist schuld an dieser Misere? Ja, also, und zu oft höre ich, dass Menschen besser auf sich achten sollten. Ja, und das ist natürlich auch so wichtig. Es ist wichtig, dass PolitikerInnen daran denken, sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren. Ja, also kein Thema. Das ist für alle Menschen wichtig. Aber dadurch schiebt man ein bisschen die Verantwortung weg, ab die auf die einzelnen Menschen und verliert aus den Augen, welche Rolle Parteien spielen. Ja, wenn sie einfach kein Onboarding machen, sie brauchen einen Menschen, die kandidieren, dann werden sie gewählt und dann werden sie total alleine gelassen. Und wenn wir auch gucken, was in den Landtagen passiert, im Bundestag, da sind Menschen, die von heute auf morgen Führungskräfte werden, ja, die auf einmal ein Team zu wuppen haben und die es aber nicht unbedingt gelernt haben. Also Thema Coaching, Onboarding.
Vielleicht ganz kurz das Thema Onboarding, das Wort mal kurz erklären. Onboarding bedeutet also die Leute, die neu dazukommen, dass man denen auch wirklich so viel Handwerkszeug mitgibt, dass die befähigt sind, dann arbeiten zu können.
Genau, dass man erklärt, wie läuft das überhaupt? Was ist eine Sitzung? Wie stellt man Anträge? Und wenn man Glück hat, ist man vielleicht in einer Fraktion, man wird gewählt, man ist in einer Fraktion und man hat AnsprechpartnerInnen, aber das ist nicht immer der Fall, ja. Und oft, und da merken wir auch, je nach Gruppen, Männer, Frauen, aber es ist manchmal auch schwierig, Fragen zu stellen. Ich habe es nicht verstanden, kann mir das jemand erklären? Das ist eine große Hemmschwelle. Und wenn das schon anders organisiert ist, weil zum Beispiel ja die Kommune oder oder die Fraktion oder wie auch immer, für alle etwas anbieten. Das ist nämlich das, was man wissen muss, um überhaupt die ersten 100 Tage zu überstehen. Das ist sehr wichtig und das kommt eigentlich zu kurz. Es gibt kein Onboarding.
Ich würde vielleicht auch nochmal ergänzen und auch die Parteien hier auch wieder in die Pflicht nehmen, wenn es um Sitzungskulturen und Debattenkulturen beispielsweise geht. Also wir sprechen hier von ellenlangen Sitzungen, die vielleicht an einiger Stelle nicht notwendig sind. Tagesordnungspunkte, die sich wirklich bis mitten in die Nacht ziehen, was auch vielen was auch viele daran hindert, partizipieren zu können an dieser Stelle. Ich glaube, da würde ich tatsächlich auch ansetzen. Ich würde ansetzen bei der Frage, hat man vielleicht auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit? Das ist ja auch nochmal Zeit als Machtfaktor, das auch nochmal kritisch in den Blick zu nehmen, auch mal einen Sonntag frei zu haben, überhaupt auch Zeit zu haben und auch eine Gesellschaft, die nicht voraussetzt, dass man jetzt auch in Zeiten von Social Media ständig erreichbar ist und ständig zu allem auch seine Meinung auch sagt. Und hier kommt an dieser Stelle auch eine gesetzliche, gesellschaftliche Ebene hinzu, wenn es um Hass und Hetze geht. Also auch da sind wir alle natürlich gefordert, genau im Umgang miteinander aufzupassen, was gesagt wird, wie es gesagt wird. Und auch da sind natürlich große Presse, Konzerne, wie auch immer, hier gefragt, klare Grenzen zu setzen, dass Menschen, die das im Ehrenamt machen, dann abends auf dem Sofa sitzen, nicht noch erst 400, 500 Hasskommentare sortieren und einordnen müssen. Und da kommen wir wieder zur kommunalen Ebene. Da hat man eben kein Team, was im Notfall eben selektieren kann und wo man das Ganze abgeben kann. Dann nimmt man im Grunde das mit nach Hause.
Das Thema Medien und Social Media werden wir auf alle Fälle gleich nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Ich würde gerne noch einen Gedanken äußern zu dem, was Sie gerade gesagt haben mit dem Kommunalen. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Kurz nach der Friedlichen Revolution waren ganz viele im katholischen Umfeld in Sachsen plötzlich in politischer Verantwortung im Kommunalen. Plötzlich war mein Papa Stadtrat. So, und die Sitzungen gingen ellenlang. Und wenn dann noch in der Gemeinde ein Engagement ist, und dann sind die Wochentagsabende irgendwann alle durch. Und das war für die Familie schon auch eine Frage, wie gehen wir damit um, dass Papa irgendwie erst hier bei der CDU-Fraktion ist, dann ist er im Stadtrat. Dann ist er im Pfarrgemeinderat. Und ganz oft waren es auch gerade so die kommunalen Sachen, die richtig lang gedauert haben und die auch am meisten Nerven gekostet haben, weil es einfach, es ging ja auch um was. Es ging darum, diese Stadt irgendwie in die Gänge zu kriegen. Und ich habe den Eindruck, dass zumal damals die Leute, die sich da in die Pflicht haben nehmen lassen, sehr alleingelassen wurden mit dem Thema, wie geht das in der Familie, wie geht das mit mir selber und wie geht das psychisch.
Absolut. Und ich glaube, das beobachten wir heute noch, vielleicht noch durch Social Media nochmal stärkere Ausmaße, was eben die direkte Erreichbarkeit und Hass und Hetze auch angeht. Die Personen in den Büchern oder in dem Buch, mit dem wir gesprochen haben, die auch Kinder hatten, berichten eben auch, wie es eben ist, nicht nur für sich Entscheidungen zu treffen. Wenn ich irgendwie entscheide zu kandidieren, entscheide ich das für eine ganze Familie. Und jemand hat auch gesagt, so ja, vielleicht kann ich hier im Rathaus Entscheidungen treffen, aber zu Hause springen drei Enkelkinder herum. Oder Menschen, die bewusst ihre oder nicht kandidiert haben, weil sie Angst um ihre Familie hatten. Und das ist eben eine neue Ausgangslage, die uns echt zu denken geben müsste, wenn es darum geht, wie gestalten wir eigentlich die Politik von morgen.
Danke für diesen wichtigen auch Beitrag. Und weil das wird so unterschätzt, ja, was Engagement mit dem eigenen Umfeld, ob Familie oder auch Freunde, auch macht, ja. Und dass man, also man ist überhaupt nicht vorbereitet und man verzichtet auf so viel und das ist alles so selbstverständlich. Und das kennen wir, das haben wir in dem Buch zwar nicht so betont, aber wie viele Scheidungen oder Trennungen es gibt, auch aufgrund des politischen Engagements, weil es ist einfach zu viel. Und wenn man selbst vielleicht als Partner, Partnerin nicht unterwegs ist in solchen Parteien, Strukturen, das ist wirklich sehr fremd und das ist dann natürlich eine zusätzliche Belastung und das macht das noch schwieriger für Menschen, die zum Beispiel sagen würden, wenn wir das Thema mal präventive Maßnahmen sagen, das ist mir gerade zu viel, mir geht's nicht gut, dann hören sie ja, dann hör du da auf, das hast du selbst entschieden. So leicht ist es aber nicht. Ja, das sind Menschen, die einfach das machen, weil sie was bewegen wollen, weil sie was verändern wollen, weil sie das tun müssen ungefähr und nur zu und sie sich aber sehr einsam fühlen, weil sie diese Last manchmal nicht teilen können. Ja, und deswegen ist das Thema Unterstützung, Wertschätzung, Sichtbarkeit für das Thema so, so wichtig, weil es gibt ja oft Menschen, die sehr einsam sind, obwohl sie unter anderem Menschen sind, ja.
Welche Modelle braucht es denn, damit Politik und Engagement in der Politik nicht zu einem Privileg wird für die, die sich es halt leisten können? Also dass das eben dann doch klappt mit der Familie parallel, vielleicht mit einem Angehörigen, der oder die gepflegt werden muss. Und gibt es da Modelle, gibt es da Grundprinzipien, die Sie empfehlen können? damit das besser gelingt?
Ja, also allgemein geht es wirklich darum, die Aufgaben besser zu verteilen. Es beginnt zum Beispiel mit Vertretungsregelungen, ja, dass man einfach da Wege findet. Das haben wir gerade, das ist die große Diskussion im Europaparlament gewesen, ja, dass Frauen, die ein Kind bekommen haben, trotzdem abstimmen können und nicht immer nach Brüssel fliegen müssen, um abzustimmen, was total absurd ist heutzutage. Und wenn sie das aber nicht tun, dann geht die Stimme verloren, was auch manchmal auch schwierig sein kann, wenn die Mehrheitsverhältnisse so knapp sind. Also da Vertretungsregelungen, mehr hybride Sitzungen, Doppelspitzen ermöglichen und allgemein auch hinterfragen, wie sinnvoll sind die Sitzungen, die wir gerade durchführen. Ja, also das beschreiben wir auch im Buch auch ausführlich. Muss alles so laufen? Müssen sie so lange sein? Warum trifft man sich? Was ist das Ergebnis? Kann man einfach ganz andere Methoden ausprobieren? Und das sehen wir auch aus der Wirtschaft. Da ist man so erfinderisch, weil man merkt, hier brauchen wir Nachwuchs, hier müssen wir unsere Leute fit halten oder in anderen Bereichen der Gesellschaft. Aber in der Politik bleibt es so starr. Aber Ideen und also gäbe es ja viel, aber wir müssen wirklich an diese Struktur, wir müssen einfach Die Strukturen müssen sich an die Menschen anpassen und nicht andersrum. Das ist momentan eher der Fall.
Prävention kann Risiken schmälern. Das haben wir gerade auch gut rausgearbeitet, dass man es von Anfang an ja eigentlich anders angehen könnte und dann und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein schafft, um dann eben dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht in die Probleme kommen, die Sie auch viel beschrieben haben. Aber wie sieht Ihre Beobachtung nach gegenwärtig der Umgang mit denen, aus denen das nicht gelingt, die also tatsächlich in einer psychischen Schieflage, Problemlage sind und Hilfe brauchen? Wie gehen wir um mit Menschen, die politisch aktiv sind und psychisch erkranken? Und was müsste sich da ändern?
Ich glaube, ein Punkt ist auch der Umgang in den Parteien miteinander, dass wir da auch mehr Achtsamkeit auch haben, dass wir sehen, wenn es Leuten immer schlechter geht, dass wir nicht nur BeobachterInnen der mentalen oder körperlichen Gesundheit anderer sind, sondern tatsächlich auch Teil davon. Das könnte sein, dass Parteien oder Fraktionen eben auch Beauftragte haben oder Personal haben, was auch vielleicht medizinisch geschult ist, wo man eben auch im Laufe der Erkrankung hoffentlich auch nicht zu spät auch ansetzen und sich Hilfe holen kann. Das kann bedeuten, dass wir besser miteinander sind, ob es jetzt irgendwie eine ehrenamtliche Ebene ist oder vielleicht im Bundestag, dass dieser Dreiklang Freunde, Feinde, Parteifreunde nicht mehr zu stark gilt und nicht fraktionsübergreifend auch genutzt und gelebt wird. Das können Aspekte sein, aber auch Fragen wie, wie geht's dir? Und da waren Cecilie und ich auch immer wieder so überrascht, wenn wir das immer am Anfang unserer Interviews gefragt haben, dass die meisten PolitikerInnen erstmal irritiert waren von der Frage, dass jemand auch mal ehrlich wissen will, wie geht's Ihnen heute eigentlich? Und ich glaube, da verlassen wir vielleicht auch Politik. Das können wir genauso auf andere Bereiche der Gesellschaft anwenden. Wenn Menschen krank sind, dann müssen sie ein System nicht zwangsläufig verlassen, sondern wir müssen als Gemeinschaft einen Weg finden, wie wir diese Menschen trotzdem weiter integrieren können, wie wir es ihnen ermöglichen können, auch weiter zu arbeiten. Und da hat Cecile beispielsweise jetzt mit der Vertreterregelung eben einen Weg genannt, wie es möglich sein sollte. Wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, muss ich auch nicht mein Mandat niederlegen. Und wenn ich eine Depression erkranke, ebenfalls nicht. Und da gibt es sicherlich genug Ansätze, die man miteinander innovativ diskutieren kann, dass der Wiedereinstieg gelingen kann oder es gelingen kann, weiterhin dabei zu sein.
Ja, und dass wir auch vielleicht rechts oder dass die PolitikerInnen auch, sie müssen natürlich auch mutig sein, ja, um rechtzeitig zu sagen, das geht gerade nicht mehr und nicht einfach erst, wenn es zu spät ist, dann ich höre auf, ich trete zurück. Das ist gut, dass man es erwähnt, aber es ist fast zu spät. Und wir waren jetzt im Juli für eine Lesung im Landtag in Düsseldorf. Und da haben wir mit zwei Landtagsabgeordneten gesprochen, Arndt Glocke und Jan Matzhol, die selbst diese Erfahrung gemacht haben, die selbst während ihrer Amtszeit pausieren mussten und das auch sehr öffentlich gemacht haben. Und das ist so wichtig, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagt, ich erkläre, warum ich gerade nicht da bin, ja. Das, glaube ich, ist auch im Buch, ne, dass Peter Tauber irgendwann sagt, dass Offenheit ist kein Ruf nach Mitleid. Es ist einfach eigentlich ein Weg, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Aber dafür brauchen sie auch unsere Unterstützung. Der BürgerInnen, die eben nicht verurteilen, sondern das auch unterstützen. Und da merkt man immer, was wir am Anfang gesprochen haben, die da oben, die da unten, was für ein Bild haben wir von PolitikerInnen, was erwartet man? Und man erwartet sehr, sehr viel von PolitikerInnen. Die müssen wirklich so funktionieren, jeden Tag, jede Minute. Und das, glaube ich, muss man auch wirklich hinterfragen. Aber das sind so, und wie du sagst, dann das interparteiintern, ja, dass man immer das Gefühl hat, wer das nicht kann, ist dem Amt nicht gewachsen, und das ist es aber nicht.
Ich sehe da aber wirklich auch auf Seiten der Wählerinnen und Wähler einen Konfliktpunkt, den wir nicht aufgelöst kriegen, weil gerade ist ja sehr populär dieser Schrei nach oder dieser Ruf nach, die Politik muss sich bewegen, die muss endlich mal liefern, das muss mal schnell gehen, das muss jetzt endlich mal Entscheidungen her. Und das ist ja, glaube ich, das Gegenteil von handelt Kompromisse aus, findet gute Lösungen, lasst euch die Zeit, die ihr braucht, und nehmt euch auch mal zurück. Also diese beiden Tempi gehen doch nicht zusammen, oder?
Aber vielleicht löst sich das nicht gegenseitig auf. Vielleicht bedingt sich das nicht, also unmittelbar, weil wenn ich auf Sitzungen verzichte, die ich eigentlich als nicht notwendig erachte, habe ich im Umkehrschluss mehr Zeit, um mich in meine eigentlichen Themen einzuarbeiten. Also wenn wir anfangen würden, nicht auf jeder Feierlichkeit zu sein, wo eben etwas eingeweiht wird, wo man gesehen werden muss oder irgendwie im Gespräch sein muss. Und wir wissen, in der Politik ist es leider so, dass man neben der eigentlichen Parteiarbeit viel Zeit investieren muss zum Netzwerken. Das ist auch ein großer Teil in der Politik, dass man wiedergewählt werden will, dass auch Listen aufgestellt werden müssen. Und wenn wir da einfach neue Wege gehen, wie wir ressourcenschonender mit unserer Zeit umgehen, dann denke ich, könnte es eigentlich möglich sein, dass wir schneller zu Entscheidungen kommen und auch zu besseren Entscheidungen und durchdachteren Entscheidungen, weil nicht jede Person für alles zuständig sein muss. Und auch hier, Parteien sind in der Pflicht, den Menschen, die reinkommen oder auch gewählt werden, auch von vornherein deutlich zu machen, ihr müsst nicht zu einem sprechfähig sein. Ich finde, auch das ist ein Recht. Und wir als WählerInnen müssen uns bewusst sein, die Person muss sich nicht zu allem äußern können. Stichwort auch Fehlerkultur. Man kann Fehler machen, man kann sagen, dass man eine Antwort auf etwas nicht weiß. Das ist absolut menschlich und eigentlich nur gut für uns alle, wenn sich jeder und jede auf das fokussiert, was ihm oder ihr eigentlich liegt, inhaltlich und auch in der Ausgestaltung.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, das Alter derer, die sich politisch engagieren, ist ziemlich hoch, ne, so um die 60. Und in den kommenden Jahren gehen noch viele weitere geburtenstarke Jahrgänge, die Babyboomer, in die Rente. Eine Generation, die sich einfach sehr viel engagiert hat, kommunal, landesweit, bundesweit. Und jetzt kommen Generation Y und Z und sollen nachwachsen quasi in die Politik hinein und sollen dort auch dauerhaft Verantwortung übernehmen. Welche Strategien braucht es hier, um diese Menschen zu begeistern für dieses Engagement? Ich kenne es aus der Kirche, und wir kriegen mit, wie schwierig es ist, junge Menschen dauerhaft an Kirche und an Ehrenamt zu binden, weil auch ganz viel verpönt ist dieses, wenn du das einmal machst, musst du das für immer machen. Und bei der Politik braucht es ja eine gewisse Verbindlichkeit. Ich kann mir also vorstellen, dass da auch der Generationenkonflikt sehr immanent ist in Ihrem Thema.
Ja, danke. Also Sie haben das vielleicht genau. Also junge Menschen engagieren sich nur woanders. Das, glaube ich, muss man immer wieder betonen, weil sonst immer ja, die haben kein Interesse. Nee, sie interessieren nicht für Parteistrukturen, und das ist auch wichtig. Aber sonst sind sie sehr präsent. Und da, wo ich aber nicht die Herausforderung sehe, ist, dass wir wissen, dass eine Generation, die stärker als andere Generation von psychischer Belastung geprägt wird, also da diese Existenzängste, Klimakrise, es ist einfach sehr viel, auch ja, wie geht's weiter, das ist ein großes Thema. Also einerseits ist die Politik die Ursache des Problems, aber Politik kann auch der Ausweg sein, ja, dass man sagt, okay, dann sei selbstwirksam, engagiere dich, verändere das, ja, und dass wir das auch überhaupt schaffen, das ist auch nicht selbstverständlich, aber das ist die große Chance auch. Und da sehen wir auch, das hatten wir auch in den Gesprächen noch, zum Beispiel mit Ricarda Lang, die auch sagte, im Bundestag kommt eine neue Generation von Abgeordneten, und die sind nicht bereit, so zu arbeiten wie die anderen. Also es geht nicht, inhaltlich schon, aber es muss effektiver sein, ja, weil sie auch nicht so bereit sind, auf so viele andere Sachen zu verzichten. Und das bringt dazu bei, dass auch der Ton sich verändert, dass auch Strukturen zu Positiven noch verändert werden, weil diese neue Generation eben auch bestimmte Forderungen mit sich bringt, die auch sehr gesund sind eigentlich. Nur dabei brauchen sie, glaube ich, eine große Unterstützung.
Und auch nochmal einen Schritt zurück, wo finden wir überhaupt diese Leute? Also um sie erstmal zu binden an die Parteien, müssen wir auch erstmal Menschen haben, die vielleicht angesprochen werden und die vielleicht auch Lust haben auf ein Engagement. Und da sehen wir eben bei Start-ups oder auch in der wirtschaftlichen Szene mehr Innovation, dass man genau schaut, okay, wir brauchen mehr junge Leute, wo finden wir diese denn? Wo können wir sie ansprechen? Wo können wir auf sie zugehen und sagen, hast du nicht eigentlich Lust mit der Vision, die du eigentlich hast, bei uns in der Partei mitzumachen? Und auch hier, Stichwort Scouting, fehlt den Parteien immer noch ein notwendiger Schritt, genau zu überlegen und auch strategisch zu überlegen, Mission Nachwuchs, was machen wir eigentlich, damit mehr junge Leute auch zu uns kommen und nicht immer nur in oder vorwiegend in One-Movement-Bewegungen wie Fridays for Future engagiert sind und sich einbringen, weil da gebe ich Cecile recht, die Jugend ist ja nicht unpolitisch, sondern die ist immer nur, also die ist stark unvertreten in den politischen Parteien. Auch hier, um nochmal deutlich zu machen, in meiner Zeit damals auch in Pankow in den Ortsvereinssitzungen, ich habe so viele junge Leute zu den Sitzungen kommen sehen und sie nie wieder gesehen. Und das bricht mir tatsächlich das Herz, weil diese Leute haben irgendwann entschieden, zu einer Sitzung zu gehen und sich das anzuschauen und dann für sich aber die Entscheidung getroffen, so wie die Strukturen der Sitzung sind, sehr altmodisch gestaltet, Protokollkontrolle, Tagesordnungspunkt 1 bis 10, das ist nichts für mich und da kann ich irgendwie effektiver an anderer Stelle ansetzen. Und ich glaube, da versäumen wir sehr viel und da verlieren wir sehr viele Menschen, gerade junge Menschen.
Genau, wir haben auch immer diese, auch in Bezug auf mehr Frauen für die Politik zu gewinnen, hören wir auch immer wieder von Parteien so, ja, aber das verstehe ich nicht. Wir haben da immer unseren Stammtisch und da kann auch jede Frau zu uns kommen um 20 Uhr im Dorfkrug und, aber das machen sie nicht. Und das ist auch da diese Frage, man muss wirklich hinterfragen, wen möchte ich erreichen und ist meine Ansprache richtig? Sind die Formate richtig? Sind die Strukturen richtig? Und oft ist es wirklich nicht der Fall. Aber die Fragen werden nicht mal gestellt, ja. Das ist einfach das große Problem. Oder auch wenn man aussteigt, aber vielleicht reden wir nochmal später darüber. Aber Parteien müssen einfach mehr Fragen stellen und sich für die Antworten interessieren vor allem.
Für mentale Gesundheit von Angestellten ist nicht zuletzt auch die Frage entscheidend, wie Vorgesetzte führen. Und das ist natürlich auch ein Thema in der Politik. Politikerinnen und Politiker tragen hier eine hohe Verantwortung, wenn sie in Führungsämter gelangen. Wie gelingt unserer Demokratie in Ihren Augen zurzeit die Auswahl von Führungspersonal? Wie läuft das Thema Macht und Machtgefälle in der Politik? Und Menschen in der Politik werden ja nicht zwingend gewählt, weil sie tolle Leader und Teammenschen sind, sondern weil sie vielleicht Themen voranbringen wollen. Wie ist dieses Spannungsfeld Ihrer Meinung nach?
Das ist ja auch das große Problem. Wir nennen es in einem Kapitel Führungspersonen über Nacht. Wir müssen uns vorstellen, das sind Abgeordnete, die wissen bis 4 Uhr morgens noch nicht, ob sie jetzt gewählt worden sind, ob es jetzt reicht, über die Liste reinzukommen. Und ein paar Stunden später sind sie theoretisch und irgendwann auch praktisch Führungspersonen von 2 Büros, Wahlkreisbüro, Bundestagsbüro, jeweils vielleicht 3, 4 Menschen, die dort auch arbeiten und vertreten sind und haben eigentlich gar nicht die Zeit, sich in ihrer Führungsrolle einzuarbeiten. Das geht auch in Richtung Onboarding, was wir hier an dieser Stelle auch haben. Und da sind die Arbeitgeber, vielleicht der Bundestag als Arbeitgeber, die Landtage als Arbeitgebende, wie auch immer, und auch Parteien und Fraktionen in der Pflicht, auch hier ein gutes Onboarding anzubieten. Und ja, das ist eigentlich schade, dass wenn wir auch Fraktionsvorsitz wählen, wir selten auch darüber nachdenken, ob die Person auch geeignet ist, einen guten Lead zu machen, tatsächlich auch ein Team zu führen, empathisch zu sein, auf bestimmte Reaktionen einzugehen, fürsorglich zu sein, wenn vielleicht jemand Eltern geworden ist, wie auch immer. Und das bedenkt man nicht mit, weil oft geht es darum, wie wird die Person nach außen hin auch uns repräsentieren, welche Inhalte vertritt die Person. Und da müssen wir stärker auch irgendwie auch schauen, wie viel Führungspotenzial hat diese Person letztendlich. Und da spreche ich auch von der kommunalen Ebene.
Und diese Menschen in diesen Abgeordnetenbüros sind so wichtig, weil das hatten wir auch im Buch, oder wir hatten mal, wollten ein Gespräch führen mit einem Abgeordneten und dann rufen wir dort an und dann sagt die Büromitarbeiterin, das geht nicht, da ist es ein Block, da muss die Person Mittagspause machen, ja. Also auch diese Fürsorge, das ist eine so wichtige Rolle, die sie auch spüren. Oder auch, ich glaube, das war auch Peter Tauber, ne? Da sagt einfach seine Mitarbeiterin, das war wie eine Mama für ihn, ja, und sie kannte alles und alle seine Sorgen und seine, und das ist unglaublich wichtig, ja, so, und aber das ist zum Beispiel der Punkt, das haben wir auch im Landtag in Düsseldorf auch mitbekommen, dass Mitarbeitende teilweise auch viele Schulungen bekommen, auch, ne, Thema Achtsamkeit, Selbstfürsorge, sich organisieren, nur die Abgeordnete nicht, ja, und da ist auch wieder dieser Widerspruch, warum, weil auch sie haben es verdient, geschult zu werden, aber wann denn?
Ich erinnere mich gut an einen Abend, wo es eine Veranstaltung zu moderieren gab für mich und da war ein Landesminister mit dabei und da ging es darum, ob er denn noch ein paar geschmierte Schnittchen haben möchte und sowas und sein einziger Satz war, ich brauche keine geschmierten Schnittchen, ich brauche mal 10 Minuten Ruhe. So, ne? Also auch diese Pause, das halten wir für völlig normal. Da kommt der Politiker, ist sofort im Sendungsmodus. Aber natürlich, auch die brauchen mal eine Mittagspause oder einfach mal die 10 Minuten an der frischen Luft und mal klarkommen mit der Welt und mit sich selber.
Ja. Und das war eins der größten Erkenntnisse im Buch, dass immer wieder betont wird, wir haben keine Zeit zum Reflektieren. Zeit zur Selbstreflexion fehlt, Zeit, um eine politische Vision für die nächsten Jahre zu entwickeln, fehlt. Man ist nur noch auf Abruf. Und man versucht nur noch das, was da ist, abzuarbeiten und zu reagieren, aber schafft es nicht, proaktiv in diese Reflexionszeit auch Phase zu gehen. Und das ist natürlich sehr schädlich für die Demokratie.
Einer der krassesten Ausnahmezustände ist in unserer Wahrnehmung diese Wahlkampfphase. Also wenn man in dieser Wahlkampfbubble ist, wie Sie es beschrieben haben, und so eine Art Rauschzustand, man ist ständig on, man ist immer unterwegs, man wirbt um Stimmen und das ist ja für viele schwierig, da irgendwie unbeschadet rauszukommen und danach auch eventuell damit umzugehen, dass es eben nicht geklappt hat oder dass man nicht gewählt wurde. Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ich würde vielleicht auch da eine private Erfahrung auch teilen, weil im Nachhinein denke ich, ey, das war eine Verirre. Als ich, wie gesagt, damals vor 10 Jahren kandidiert habe für die Landtagswahl als Spitzenkandidatin, da war ich schwanger, ich habe mein Kind bekommen in der Zeit und das war die Hölle. Also ich habe fast jeden Tag geweint, es war einfach zu viel, wenig geschlafen. So, aber das habe ich natürlich daraus nicht gezeigt, weil man eben gewählt werden will. Es geht um dieses Bild von Macht, ja, wie möchte man wahrgenommen werden? Und das war die letzte Veranstaltung, große Bühne in Rostock mit der damaligen FDP-Prominenz und ich komme runter vor der Bühne und dann kommt eine junge Frau zu mir und sagt, Frau Bonnet-Weidhofer, wie schaffen Sie das? Ich komme nicht mal dazu zu duschen. Sie hat auch selbst ein Baby bekommen und dann habe ich gesehen, Mensch, ich habe alles falsch gemacht, ja, ich habe nicht ein anderes Bild gezeigt von dem, was ich eigentlich fühle, weil ich dachte, es gehört dazu. Aber ich muss auch sagen, wie Sie beschreiben, diese Wahlkampfphase hat mich so getragen. Das war einfach so ein Push. Also man macht einfach weiter. Man hat das Gefühl, man ist wichtig. Die Meinung interessiert die anderen Menschen. Man macht Beiträge. Da kommen Leute, die wollen Selfie haben. Also es ist einfach so eine total andere Welt. Und dann kommt der Wahlabend. Gut, in so einem Fall FDP im Osten, wir wussten, dass es einfach nicht klappen würde. Also die Vorbereitung war schon da. Aber wir wissen, das haben wir gesehen in den letzten Landtagswahlen, es ist manchmal sehr knapp oder es ist nicht, na, es fehlen ein paar Stimmen oder Menschen, die dachten, sie sind auf jeden Fall gewählt, werden doch nicht gewählt und dann bricht einfach eine Welt zusammen. Und darauf werden auch die Menschen nicht vorbereitet. Ja, man möchte Menschen für die Politik gewinnen, aber wenn es nicht klappt, da gibt es ein Ruf am Tag danach kaum zu sagen, okay, wie geht's dir? Wie können wir dir helfen? Ja, und das ist einfach eine Krise, die, also auch da sehe ich unsere Verantwortung, uns um die Menschen zu kümmern, die nicht mehr politisch aktiv sein können, aus welchem Grund auch immer.
Es ist vielleicht hier eine gute Stelle, um nochmal das Thema Medien zurückzuholen, wie ich es eingangs versprochen habe. Diese vierte Macht im Staat und die natürlich auch solche Phasen begleitet und natürlich auch mit gerade im politischen Kommentar manchmal mit Häme und mit auch unsauberen Methoden unterwegs ist und es eben nicht nur Berichterstattung ist, sondern auch sehr schnell persönlich wird, gerade so Boulevardmedien. Und dann heißt es ja immer, die Politiker sollen sich einen Panzer zulegen und da müssen sie durch und das kriegen sie irgendwie hin. Und sie schreiben ganz dezidiert, die Frage ist nicht, ob sie sich einen Panzer zulegen, sondern warum sie den überhaupt brauchen. Inwiefern sind Medien Teil des Problems und wie könnten sie vielleicht zur Lösung des Problems beitragen?
Ich könnte mir vorstellen, indem sie auch Strukturen transparenter machen. Medien haben ja auch nochmal die Verantwortung oder auch nochmal die Rolle, Dinge sichtbar zu machen, die vielleicht für den Großteil der Bevölkerung eher unsichtbar sind und eben auch nicht deutlich gemacht werden, indem sie auch zeigen, da unter welchen Umständen noch Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, das könnte auch ein Weg sein, dass man etwas freundlicher zu den Menschen ist, die für eine Entscheidung auch treffen und die sich bereit erklärt haben, sich zu engagieren. Ich glaube, einmal hier in dieser Schlüsselrolle Rolle, Strukturen sichtbar zu machen, aber auch in der Rolle, wie sie über PolitikerInnen schreiben, weil sie das gerade auch nochmal angesprochen haben mit dem Panzer. Kevin Hönicke, ehemaliger Bezirksstadtrat Berlin-Lichtenberg, der hat geschrieben, dass er immer im Grunde Anzug und Schlips getragen hat, um den privaten Kevin vom Stadtrat Kevin zu trennen. Und das ist ja eigentlich auch hier nochmal Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention, bevor wir uns eben anschauen, was oder wie können wir mit dem Stress umgehen, sollten wir schauen, was verursacht den Stress. Und auch hier finde ich es ganz eindrücklich, dass die Presse dann nicht drauf eingegangen ist und beschrieben hat, dass er eben diese zwei Rollen hat. Man hätte ein Interview mit ihm machen müssen. Warum brauchen sie diese zwei Rollen überhaupt? Und ist es eigentlich notwendig? Stattdessen haben die sich darüber lustig gemacht, dass es diese beiden Rollen auch gibt. Ich spreche jetzt nicht für alle Medien, aber wir können schon beobachten, dass das Thema jemand ist, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht stark genug, immer noch sehr unsensibel aufgegriffen wird und sehr unsensibel eingeordnet wird. Und da haben Medien wirklich eine große Macht und dieser Macht sollten sie auch gerecht werden.
Da bin ich total bei dir, Tanat. Und um das Beispiel zu ergänzen, was ich angebracht habe, ich habe eine Idee, das hat nicht geklappt, das wussten wir, aber das macht es trotzdem nicht leichter. Und ich weiß noch, wie die Bild-Zeitung ein paar Tage später als Schlagzeile hatte, Klatsche für die Mutti aus MacBomb. Und man denkt, ey Leute, ich habe mal das alles ehrenamtlich, ja? Also es ist ein Pfad, das ist, läuft nebenbei. Ich habe mein Kind bekommen im Wahlkampf und trotzdem, ich mache das, weil ich an etwas glaube, ja? Und dann, wenn man so bestraft, das tut nicht Not, ja? In dem Fall, wer hat was davon? Niemand. Und ich erst recht nicht. Und das schreckt schon ab und das, dann überlegt man zweimal, ob man das wieder tut, ja?
Nehmen Sie wahr, dass die Medien bei Frauen noch mal garstiger sind als bei Männern? Sie nicken beide, ja?
Auf jeden Fall. Also Frauen sind auch nach wie vor sehr viel Sexismus ausgesetzt in der Politik. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Studien dazu, die man sich auch eben anschauen kann. Wenn etwas von einem Mann gesagt wird, von einer Frau, das wird unterschiedlich bewertet. Auch das sehen wir von der kommunalen Ebene bis zur Bundestagsebene auch. Auch die privaten Kommentare, die Frauen eben bekommen. Und wenn ich das auch nochmal persönlich schildern darf, als ich damals Kommunalpolitikerin geworden bin, habe ich mich gegen Social Media entschieden, weil eigentlich wusste ich, das ist ein Sprachrohr und ich kann damit so viel bewirken. Ich hatte auch tolle Ideen, aber ich hatte einfach Angst vor Anfeindungen. Ich hatte Angst vor Rassismus, ich hatte Angst vor Sexismus und vor anderen Kommentaren. Deswegen habe ich mich, weil ich mich damals dafür nicht stark genug empfunden habe, dagegen entschieden. Und eigentlich empfinde ich es im Nachhinein als schade, weil ich glaube, ich hätte auch gute Inhalte produzieren können, um eben auch nochmal Kommunalpolitik etwas sichtbarer und besser zu vertreten. Aber nach wie vor würde ich, glaube ich, die Entscheidung genauso treffen, weil ich dem einfach mich nicht aussetzen wollen würde.
Und wir wissen, und das hast du auch, glaube ich, damals auch für dich richtig entscheiden, liebe Tanas, denn wir wissen jetzt heute, was diese digitale Kampagnen auch verursachen. Ja, also wir wissen, Männer und Frauen sind beide Geschlechter von Gewalt betroffen, aber bei Männern ist es eher so, es geht um Fachlichkeit, man sagt, na, das sind, keine Ahnung, Idioten, was weiß ich, die haben keine Ahnung, so. Aber bei Frauen, es geht darum, dass die Frauen sind, das reicht schon, ja. Und was ist die Folge? Die reden über bestimmte Themen nicht mehr, auch Thema Migration, Thema Gleichstellung wird einfach verschwiegen. Und dann, ja, bestimmte Gruppen nehmen sich zurück aus dem öffentlichen Raum. Und das ist so schlimm. Und ich meine, in Sachsen ist es wahrscheinlich auch nicht leichter als woanders.
Wir sind am Ende unseres Gesprächs und ich möchte Sie zu einem kleinen Gedankenspiel einladen am Schluss. Wir machen gemeinsam jetzt einen Zeitsprung, mal so 15 Jahre nach vorn, so Jahr 2040 oder 41, so die Ecke. Wenn Sie beschreiben könnten, wie idealerweise der Alltag einer Bundestagsabgeordneten im Jahr 2040, 41 aussähe, mit all dem im Blick, was wir gerade besprochen haben, wie sähe der aus, beziehungsweise wie würde der sich unterscheiden vom Alltag 2026? Wer möchte beginnen? Frau Weidhofer?
Ich wäre sehr pessimistisch. Ich sage 2040, das glaube ich, ist mir noch ein bisschen zu kurz.
Tatsächlich, ja. 15 Jahre reicht noch nicht für eine grundsätzliche Änderung, denken Sie?
Nee, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen länger. Also ich glaube, und das ist auch ein Punkt auch mit dem Buch, es geht uns nicht darum, Politik zu kritisieren. Und wir wollen einfach, wir lieben Politik und wir glauben an die Politik und deswegen muss sich was ändern. Ja, also das ist auch ein wichtiger Aspekt, nochmal zu betonen. Aber ich würde mir vorstellen, dass die Person aufsteht, vielleicht guckt Nachrichten auf ihrem Handy oder E-Mails und dann ist schon vorgefiltert durch eine KI, die dann alle Kommentare, die nicht relevant sind, schon wie sortiert hat oder vielleicht beantwortet hat. Die hat die Wahl, gehe ich jetzt in den Bundestag oder kann ich mich einfach online dazuschalten, weil vielleicht ich ja andere Verantwortungen zu Hause habe und trotzdem kann ich genauso teilhaben wie andere. Das wäre, glaube ich, zwei sehr wichtige Aspekte und vielleicht geht diese Person dann durch den Tag rum, kann einfach entspannt ihre, was heißt entspannt, das ist, weil Politik wird immer herausfordernd bleiben, das wissen wir, aber trotzdem in Ruhe einfach neue Themen einfach für sich durch neue Themen gehen, sich mit Sachen befassen, die ja auch Spaß machen, die sie ja entschieden hat. Mach weiter, liebe Tanas, weil ich glaube, der Tag ist noch sehr lang für eine.
Okay, wir sind ja gerade noch am Vormittag, beziehungsweise am Morgen, ja. Aber was wäre vielleicht idealerweise noch in 15 Jahren anders?
Mir geht's da ähnlich wie Cecile und ich merke, dass es mir sehr schwer fällt, diese Frage zu beantworten und ich mich gerade frage, warum es mir so schwer fällt. Deswegen würde ich es vielleicht so machen, wie man es in der Politik manchmal macht, wenn man eine Frage gestellt bekommt, auf die man keine Antwort hat, einfach eine Gegenfrage zu stellen oder eine andere Frage zu beantworten, die man sich ausgesucht hat.
Na los.
Ich glaube, wenn ich eine Sache bestimmen könnte, die sich von heute auf morgen verändert in 15 Jahren, dann wäre es, dass wir Menschen alle mehr Einblicke haben, was politische Arbeit tatsächlich bedeutet. Ich glaube, wenn wir wüssten, wie Arbeitsalltage von PolitikerInnen auf kommunaler Ebene, Landtag, Bund, europäischer Ebene sind, hätten die es leichter, weil es ihnen sehr viel Druck abnehmen würde, weil die Menschen verstehen würden, wie die Arbeit funktioniert und wir wären ein bisschen achtsamer und ein bisschen netter zueinander. Und ich glaube, das ist das, was wir 2026 als auch 2040 brauchen. Mehr nett sein zueinander, Menschen sein und auch irgendwie ein Stück weit weniger kritisch miteinander und auch zu sich selbst.
Frau Fahlagners, Frau Weidhofer, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das Buch Wer macht's noch? Warum wir über Mental Health in der Politik reden müssen, ist 2026 im Verlag Herder erschienen. Und wenn ihr dort reinlesen wollt, empfehlen wir euch nicht nur den Gang in die nächste Buchhandlung, sondern haben als Dankeschön für euch, für unsere Hörerinnen und Hörer, eine Überraschung parat. Wir verlosen nämlich 5 Exemplare des Buchs von Tanas Fahlagners und Cecile Weidhofer. Wie ihr bis zum 16. September an dieser Verlosung teilnehmen könnt, das verrät euch der Blick in die Shownotes, also in den Begleittext zur heutigen Episode. Und jetzt seid ihr gefragt, wie blickt ihr auf das Thema unserer heutigen Folge? Habt ihr selbst bereits in der Kommunalpolitik vor Ort ähnliche Erfahrungen gemacht oder habt ihr einen Vorschlag, wie unsere Demokratie für die, die sich da drin engagieren, gesünder aufgestellt werden könnte? Kommentiert gerne auf Facebook oder auf Instagram oder schreibt uns unter lebendig-akademisch.de. Dort findet ihr übrigens auch das druckfrisch erschienene Veranstaltungsprogramm der Katholischen Akademie für die Monate September bis November, das in unserem Dresdner Forum ebenfalls mit Veranstaltungen rund um den Themenschwerpunkt Mental Health zum Mitdiskutieren einlädt. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst gerne 5 Sterne für uns da bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder dem Player eurer Wahl und empfehlt uns bitte weiter an Arbeitskollegen, an Bekannte oder Familienmitglieder. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. In der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.